Willkommen bei Radio Evolve. Willkommen, Bruder Thomas Hessler. Freut mich sehr, dass du da bist.
Gerne, willkommen auch.
Thomas, du bist Prior des Europaklosters Guteich.
Ja.
Ja, in diesem Kontext in der klösterlichen Praxis verwurzelt, zu Hause. Hast auch gerade ein Buch veröffentlicht mit einem besonderen Titel, finde ich, für einen Mönch, Mein Rückzug in die Welt. Da werden wir sicher
Richtig.
noch drauf zu sprechen kommen, was das bedeutet. Aber ich möchte anfangen damit, dich zu fragen, wie ist die Entscheidung in dir gewachsen, Mönch zu sein und wie verstehst du das in der heutigen Zeit, dieses klösterliche Leben als Mönch zu leben?
Ja, es war ein Prozess. Es war wirklich ein Prozess. Es war, wo ich das erste Mal in so einem Kloster war, in einem klassischen österreichischen Kloster, mit 14 auf einer Jugendfreizeit, wo ich morgens in die Kirche gegangen bin und da ist so das Licht durch die Fenster gekommen und der Duft der Kirchbänke. Und es war eigentlich noch niemand in der Kirche von den Mönchen und ich sitze da drinnen und plötzlich kommt so über mich, jetzt bist du angekommen. Jetzt bist du angekommen. Es war wirklich so ein Gipfelerlebnis, wo ich gemerkt habe, ja, das ist meins. Und natürlich mit 14 war der Ort, habe ich gemeint, das wird einmal mein Kloster werden, wenn ich mal Abi mache, dass ich dort dann eintrete. Da waren auch viele junge Mönche und einer hat mich sehr fasziniert, der war sehr sportlich, der ist mit uns laufen gegangen und Radfahren und Feier gemacht am Abend und hat über den Novizenmeister geschimpft. Das hat mir gefallen, einfach. Das war so, ja, so in einer guten Stimmung auch, Kloster zu erleben mit Jungen. Und das war dann auch so mein Ziel, dort einzutreten. Bin da nach dem Abitur mit 18 und habe dann natürlich gemerkt mit den Jahren, das war zu früh. Das war zu früh, weil es einfach wie ich Beziehung lebe, Sexualität lebe, das braucht die Erfahrung. Und ich habe gemerkt, das kann ich nicht im Kloster. Da, wie gehe ich mit Sexualität um, mit der Sehnsucht nach Erotik und Beziehung? Und bin dann mit 21 wieder ausgetreten. Aber in mir war das irgendwie sehr klar, ich bin Mönch. Das war mit diesem Angekommensein. Das hat wahrscheinlich mehr mit dieser Lebensform zu tun, als jetzt mit einem konkreten Ort, mit dieser Seinsweise. Ich glaube, es ist ein Archetyp, dass wir das alle in uns tragen, als Mönch, als Mönchin. Im Deutschen gibt es das noch nicht, Mönchin, das Wort, aber ich plädiere mir dafür, wie Nonne, kommt eigentlich aus dem lateinischen Nonna oder Nonnus, ja, ist der alte, ehrwürdige Vater, oder der alte, ehrwürdige Mutter, oder der Großvater, die Großmutter, wie sie im Italienischen ist. Aber die Mönchen, die Monacha, ja, wie es im Griechisch, Lateinischen dann auch ist, das gibt es im Deutschen noch nicht, deswegen spreche ich auch immer von der Mönchin. Also als Mönch, als Mönchen ist so ein Archetyp und das hat mich nie losgelassen, auch in meinen Beziehungserfahrungen. Ich habe ja Beziehungen mit Männern gelebt, sexuelle Erfahrungen gemacht. Also das war etwas, was mich sehr reifen hat lassen, also auch meine Liebe so zu leben, ganz, ganz zu leben. Und deswegen war dann der Wunsch, bei einer Klostergründung mitzuwirken. Da war ich dann 25, wo ich schon gemerkt habe, jetzt kann ich es einigermaßen abschätzen, auf was ich mich einlasse, beziehungsmäßig auch. Und bin dann aber wirklich ganz angekommen, dieser lustiges Zahlenspiel mit 41. Also ich bin mit 14 das erste Mal, hat mich das eben so innerlich erfüllt. Peak Experience, also ein Gipfelerlebnis. Jetzt bin ich angekommen und mit 41, nach einer Midlife Crisis, könnte man sagen, habe ich auch noch meine Beziehung gelebt, mit jemand außerhalb des Klosters, wo ich mich dann nochmal ganz klar entscheiden musste, kannst du und willst du auf Dauer als Mönch in einem Kloster leben, das du ja selber auch mit aufgebaut hast. Es war ja nicht so, dass das nicht ganz auch meins war. Und da war ich dann 41 und ja, es war ein Prozess von 14 bis 41 dann wirklich angekommen zu sein. Ja.
Und diese Neugründung war dann das Europakloster Guteich.
Genau, das war dieses Europakloster Guteich. Wir sind in einer Zeit entstanden, wo Europa zusammengewachsen ist,
Ja.
wo wir einfach alle gespürt haben damals, wir müssen was tun für dieses gemeinsame Europa. Und da war ganz viel Aufbruchsgeist auch und Aufbruchsstimmung in unserer Zeit damals spürbar in den frühen 90er Jahren. Und deswegen war auch, wo wir gesagt haben, wir wollen einen spirituellen Beitrag leisten. Und Benediktiner haben auch diesen Kontinent mit aufgebaut mit ihren Klöstern. Was logisch, da wieder anzusetzen und Europa eben als Wertegemeinschaft, wo man gleichwürdig, einigermaßen gewaltfrei und geschwisterlich lebt. Also die Ideale auch der Französischen Revolution, dass man auch in Freiheit leben kann. Das sind ja doch Werte, die uns alle sehr verbinden in Europa, auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir merken, das ist nicht mehr selbstverständlich. Wir hätten gemeint, für die westliche Welt, das ist ein Gut, was uns allen eigen ist. Wie wir jetzt merken, wie das so zu bröseln anfängt und trotzdem nicht ablässt von diesem Ideal. Und da ist ein spiritueller Beitrag, glaube ich, auch ein wesentlicher. Nicht nur, da muss auch ökonomisch sein, da muss auch ökologisch sein, aber ich glaube auch, dass es spirituelle Beiträge braucht für diese gemeinsame Erfahrung. Wir sind gleichwürdig und wirklich in Freiheit verbunden als Menschen. Als Menschen, sondern mit allen Geschöpfen. Ja.
Ja. Und was ist für dich was würdest du sagen, ist das Besondere an eurem Europakloster? Also auch, ja, als ein, was ist ja doch auch ein besonderes Kloster,
Ja,
von den
schön.
Besuchen, die ich, oder einen Besuch, den ich dort gemacht habe. Was
Ja.
würdest du sagen, ist das, was ist das Besondere?
Ja, also wir hatten ja vor 14 Jahren eine Untersuchung von einer Pariser Universität. Die haben gefragt, was haben Klöster, Benediktinerklöster für eine Bedeutung für die Gesellschaft? Was ist das Besondere quasi der Klöster? Und sie haben sich 10 Abteien von Cheftonje in Belgien bis Pannonhalma in Ungarn herausgesucht und haben auch unser Kloster mit hineingenommen, wohl wissentlich, dass wir keine alte Abtei sind, sondern ein 30 Jahre altes oder damals 20 Jahre altes Kloster. Und sie haben gesagt, sie wollen es auch empirisch untersuchen. Was ist das Besondere an unserem Kloster? Und es ist eine soziologische Untersuchung gewesen. Und sie haben eben klassisch die Nachbarn befragt und Gäste befragt und Mitarbeiter und uns. Und es gab Fragebögen und das ist dann alles ausgewertet worden. Und da ist dann rausgekommen, also wir haben Bedeutung für die Menschen, weil für die Kranken da sind. Also wir haben ein Ambulatorium eingerichtet vor fast 30 Jahren für den psychosomatischen Ansatz. Also wir haben 8, 9 Therapeutinnen, Psychotherapeuten, Masseure, Physiotherapeutinnen, die die Menschen in der Region eben betreuen. Über Krankenkasse geht das. Das war uns auch immer wichtig, dass das sozial verträglich ist. Und das ist sicher etwas Besonderes, dass wir als Benediktiner, Mönche, das für die Kranken so ganz da sind. Also das machen nicht nur wir, sondern wir, das heißt bei uns im Kloster, wir sind 9 Mönche, wir sind 40 Mitarbeiterinnen, wir sind 35 Ehrenamtliche, wir sind 25 in einer Weggemeinschaft. Und Gründungsmitglieder der Fördervereine, also wir sind so um die 150 Menschen, die eigentlich gut Eich ausmachen. Das ist vielleicht auch das Besondere, dass wir uns definieren über Vernetzung auf Augenhöhe, dass nicht nur die Profis die Mönche sind und die anderen sind halt so Mitarbeiter, sondern dass jeder mitbaut an so einem Netzwerk, an einem Ort, wo man versucht, eben heilsam, friedvoll, dankbar zu leben. Das Zweite, wo wir Bedeutung haben für die Menschen, ist, weil wir für Kinder da sind, wir als Männer auch für Kinder da sind. Also wir haben jetzt keine Schule, also wir haben zum Beispiel einmal im Monat einen großen Familiengottesdienst, wo wir im Anschluss Kasperltheater spielen. Und dieses Kasperltheaterspiel hat für ganz viele eine große Bedeutung, das ist sehr was Besonderes. Ich bin nur jetzt der einzige Mönch, der da in der Truppe mitspielt, weil jetzt schon die mitspielen, die vor 30 Jahren Kinder waren, ja, und die sagen, sie wollen das ihren Kindern wieder oder die daherkommen, ermöglichen diese Erfahrung eines analogen in Interaktion sein mit dem Kasperl. Du kannst mit ihm reden, du kannst ihm, wenn er Schnupfen hat, auch das Taschentuch geben und also das ist für Kinder, weil es glaube ich auch ein Archetyp ist, der Kasperl. Das ist so der Held, der aber nicht durch Protzigkeit und mit Gewalt Dinge vollbringt, sondern eher so seine Helfer hat, so ein bisschen wie der Wiki. Vicky und die starken Männer. Das ist so ein modernerer Kasperle auf jeden Fall. Das Kasperle, aber auch für eine ganze Schule hier am Attersee, die zu uns kommen zu Projekttagen mit dem Thema das Leben erfahren, Gott entdecken. Und zwar, das geht dann über die Erfahrung mit den Tieren, mit unseren Pferden, Schafen, Hühnern, Enten, über die Kunst in der Goldschmiede, über das Kunstatelier, wo sie zum Beispiel ein Buch für Dankbarkeit gestalten oder durch Achtsamkeitspraxis, Meditation. Also da erfahren Kinder über diese vielen Ebenen, wo das Göttliche sich zeigt. Und das schätzen auch die Eltern sehr, die kommen da auch oft mit, weil sie sagen, genau das suchen wir, eben was Überkonfessionelles, wo wir eben zu diesem Grundwasserspiegel kommen, der uns alle verbindet als Menschen. Also die sagen bewusst, wir wollen keine konfessionelle Vermittlung von Religion haben, sondern wir wollen zur Erfahrungsebene kommen, die uns als Menschen verbindet. Das ist vielleicht auch was Besonderes. Und das Dritte, was rausgekommen ist, weil wir ganz viel ökologische Ansätze haben mit unseren Kräutergärten, wo wir Gesundheitsmittel dann herstellen davon, mit dem Wald ebenso sehr ressourcenschonend umgehen. Wir haben auch eine Alm dabei, machen auch Almwirtschaft. Und da schauen die Menschen sehr, sehr genau darauf, wie wir mit unserem Grund und Boden umgehen. Und das hat eigentlich auch Bedeutung für die Menschen. Also für die Kranken da zu sein, für die Kinder da zu sein und für Grund und Boden da zu sein oder mit dem eben sehr achtsam ökologisch umgehen.
Und ein Aspekt, der ja auch bei euch sehr lebendig ist, ist die Kunst. Du bist selber auch Künstler, Maler und auch gestaltest auch Räume, normale Räume. Was ist das für dich persönlich, aber auch in deinem oder eurem Verständnis von Spiritualität, die Rolle dieses künstlerischen Ausdrucks?
Also ich sage immer, Kunst oder Kreativität und Spiritualität sind zwei Seiten einer Medaille. Also ich glaube wirklich, spirituelle Menschen sind sehr kreativ und sehr kreative Menschen sind auch sehr spirituell. Also das gehört wesentlich zusammen, also diesen Aspekt des kreativen Umgangs mit dem Leben. Und weil es, ich glaube, schon hier ein spiritueller Ort ist, wo auch spirituell praktiziert wird, ist es logisch, dass es auch was Künstlerisches gibt. Das ist irgendwie, gehört zusammen, war auch in den Klöstern immer sehr. Und wir haben hier Kunstatelier, wir haben eine Gold- und Silberschmiede und sind auch vernetzt mit anderen Kunstwerkstätten, zum Beispiel mit der Glasmalerei in Schlierbach. Das ist ein Kloster hier bei Linz. Die machen große Glasgeschichten, Glasfenster für Kirchen und so. Also wir sind auch gut vernetzt, wo wir vom Taufkreuz angefangen bis zur Aussegnungshalle ganze Räume gestalten können, Meditationsräume, Gedenkorte für früh verstorbene Kinder. Also das hat sich natürlich auch verschoben, was heute gebraucht wird, wo Menschen suchen. Man baut heute jetzt in dem Sinn keine Kirchen mehr groß wie noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, sondern Menschen suchen nach so intimen Orten, wo sie eben meditieren können, wo sie eine kleine Kapelle vielleicht beim Haus haben, und die auch dann zu gestalten. Das ist nach wie vor eine schöne Herausforderung und Aufgabe für ein Kloster, für so Kunstwerkstätten auch.
Und jetzt sind ja auch die monastische Tradition, auch der Benediktinerorden, das ist ja eine lange Geschichte, also auch eine sehr kulturprägende Geschichte, auch eben in der Ausformung der christlichen Religion. Wie verstehst du oder ihr auch als Kloster das? Wie nimmt der diese Klöster, also diese spirituelle, religiöse und klösterliche Tradition auf und wie lebt er diese Spiritualität für die heutige Zeit? Wo hast du das Gefühl, sind da die Schwerpunkte, was, wie du gesagt hast, was Menschen heute brauchen oder wonach sie fragen, gerade auch in dieser Zeit, die sich ja auch sehr gewandelt hat, ne, über die Jahrhunderte, wie auch die Klöster bestehen. Was ist die Rolle einer klösterlichen Spiritualität oder kann sie sein in der heutigen Zeit für dich?
Also ich glaube, dass es Orte der Kommunikation sein müssen. Also wirklich Räume. Das ist auch nicht gleich von Anbeginn an in Klöstern gewesen. Aber Kommunikation ist so ein Schlüssel für ein gelingendes Miteinander. Und da gut drauf zu schauen, wie schaffen wir als Mönche Kommunikationsräume, angefangen von spiritueller Begleitung bis über Seminare, bis wie laufen bei uns die Kommunikationskanäle innerhalb der Betriebe. Wie sind wir da aufgestellt? Wo wird was entschieden? Also Kommunikation, sag ich, ist das eine K, was das Kloster ausmacht. Das zweite K des Klosters ist sicher Kooperation. Also es ist entscheidend auch für uns heute, und es ist eher global gesehen sehr wichtig geworden, was früher in der Spätantike, wie Benediktinerklöster entstanden sind, für diesen spätantiken Lebensraum sehr innovativ war, dass alle mit der Hand gearbeitet haben im Kloster. Also der römische Bürger, der hat das nie gemacht, der hatte seine Sklaven auf seinem Landgut und die haben mit der Hand gearbeitet. Und Benedikt sagt, nein, das erstens ist nichts Christliches, ja, dass man auf Kosten von anderen lebt, aber auch für die Gleichwürdigkeit der Menschen ist es nicht gut, sondern die Handarbeit entscheidet eben über diesen Freiraum, dass wir alle frei sind als Menschen, und diesen Freiraum schaffen wir, indem wir miteinander gut kooperieren. Und das ist schon auch Handarbeit nach wie vor. Also Menschen sagen das eher unbewusst oder so intuitiv, wo man in einem Kloster gearbeitet wird. Mit der Hand ist es wirklich ein Kloster. Also wenn die da einen Bruder im Garten sehen oder an der Abwasch sehen, und man sagt, nee, ist ja normal, irgendwie muss man ja die Dinge auch in Ordnung halten. Aber das empfinden Menschen viel authentischer, als wenn ich jetzt einen Mönch ständig mit dem Handy durch die Gegend laufen sehe und der natürlich auch vielleicht wichtige Gespräche führt und Dinge koordiniert. Aber Gleichwürdigkeit wird, glaube ich, auch global gesehen nur dann geschaffen, wenn wir es wieder, wenn die Handarbeit wieder schätzen lernen. Das merken wir in unserem Kulturraum, dass wir vieles einfach ausgelagert haben, ins Ein kaufen oder zukaufen, das, was mit der Hand gemacht wird, und wir uns ja auch abhängig machen dadurch. Das ist eine große Gefährdung, in der wir auch drinnen stehen. Und deswegen ist Kooperation was Entscheidendes in einem Kloster, dieses Miteinanderarbeiten. Also natürlich als Oberer, als Leiter des Klosters muss ich auch was sagen und etwas vorgeben und was vermitteln. Aber wenn ich in der Küche stehe und abwasche, hat es viel mehr Auswirkungen. Und da brauche ich nichts über eben Demut dann erzählen oder über gemeinsame Zusammenarbeit, sondern das ist einfach erkennbar und das versteht dann jeder. Und das dritte K ist Kommunion. Nicht nur die in der Kirche, wo man das Stück heiliges Brot bekommt, sondern gehört auch dazu, dass er einen ganzen rituellen Vollzug habe von Achtsamkeitspraxis, würde ich sagen. Ist ja Eucharistiefeier, ist eine sehr verdichtete Form von Achtsamkeitspraxis, sondern dass man auch eben das Miteinander essen sehr schätzt, und auch da ist wirklich ein kultureller Vorgang. Also bei uns wird ja geschwiegen beim Essen. In buddhistischen Klöstern ist das ja normal, ja, sagt man ja, aber auch in christlichen Klöstern. Wir hören dann Vorträge, also wir hören Podcast, Bayern 2, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil man sich ja auch geistig ernähren soll. Es wird serviert, also jeder Mönch lernt eigentlich, dem Leben zu dienen, indem er den Tischdienst hat. Das ist ganz, ganz wichtig auch, dass ich als Mönch, weil ich kann als Mönch die Dinge einfach so hinknallen, ja, oder es wirklich dem anderen reichen und so hinstellen, dass dem Leben gedient wird. Und das geht reihum, das macht denn jeder, das ist zu lernen. Und Kommunion auch, dass man miteinander das Leben feiert. Also das gehört wesentlich dazu, dass das, was man miteinander auch erwirtschaftet, wo man etwas aufbaut, dass das auch bedankt wird, dass das gefeiert wird. Und da braucht es eine gute Feierkultur. Also das gehört auch wesentlich zu einem Kloster dazu. Ein schöner Biergarten oder ein gutes Kaffeehaus oder eben eine gute Küche. Ja, das ist wesentlich auch, was Kloster ausmacht, auch heute. Also diese drei Ks, also wenn ich auf das einen Fokus lege, dann wird Gemeinschaft gelebt, wird Gemeinschaft gefördert und das ist ja das, was Kloster will. Das ist ein Versuch, Gemeinschaft aufzubauen und zwischen Menschen, die ja zunächst nicht wirklich was miteinander zu tun haben, das ist ja kein Freundeskreis oder irgendein erlauchter Kreis von Erwählten, gab es in Klöstern auch, dass man zum Beispiel nur als Adeliger in ein Kloster gehen durfte früher. Das ist ja Gott sei Dank vorbei. Sondern es sind wirklich Menschen von überall her, ja, gleich welcher Herkunft, sozialen Status, die miteinander in Beziehung zu bringen oder dass dann Beziehung entsteht. Das ist auch unser Motto unseres Klosters, unser Claim, sagt man da heute, in Beziehung kommen. Also ein Kloster ist eigentlich ein Ort, wo ich in Beziehung komme mit mir selber, mit den anderen, mit der Schöpfung, mit dem Leben. Genau.
Und wir leben ja heute auch in einer besonderen Zeit, so, also auch in einer Zeit, wo es viele Gefährdungen gibt, auch viele Krisenmomente, in denen wir stehen oder große Veränderungen. Und auch eine Sinnsuche bei den Menschen, also auch eine gewisse, ja, wo doch bei vielen Menschen so das Gefühl ist, ja, was nährt mich wirklich in der Tiefe so?
Ja.
Wie verstehst du deine oder eure Form von Spiritualität? Wie verstehst du das als ein Angebot in dieser Zeit oder welche spirituellen Qualitäten oder Kräfte sind für dich da besonders wichtig ins Leben zu bringen?
Ihr habt ja als letztes Thema vom Evolve-Magazin Demut gewählt. Und ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Begriff. Also, wo Spiritualität etwas beitragen kann oder spirituelle Praxis, um mit diesen Krisen umgehen zu lernen zu können. Also, ein Lernprozess, in dem wir stehen. Der Dalai Lama hat das oft gefragt, was ist der Sinn all dieser Krisen, und er sagt immer, time to learn. It's a time to learn. Es ist eine Zeit, um zu lernen. Und da ist Demut zum Beispiel etwas, was uns hilft, mit Krisen umgehen zu lernen. Und das ist ja ein Wort, was ja Gott sei Dank aus unserem Sprachgebrauch eine Zeit lang auch verschwunden ist, weil da auch viel Unfug und Missbrauch damit betrieben worden ist. Also unsere ganze Dienstboten Zeit, wo wirklich Menschen wieder auf Kosten von anderen gelebt haben, und Demut quasi dann hergenommen haben, das vielleicht noch zu rechtfertigen, ist ja wirklich gut, dass das nimmer ist. Ja, dass man so Abhängigkeitsverhältnisse schafft. Aber was Demut, und das ist ja auch in der Regel vom Heiligen Benedikt das längste Kapitel, also Benedikt beschäftigt sich im 7. Kapitel seiner Regel mit der Demut. Und was da drinnen steht, ist nicht einfach ins Heute zu bringen, eins zu eins, weil ich sage immer, das ist so ein Brennnesselfeld. Also das ist eine sehr hochwirksame Pflanze, die Brennnessel, aber es ist nicht ratsam, sich da hineinzulegen oder hineinzugreifen. Und das ist auch im 7. Kapitel der Regel des Benedikt. Also die meisten schlagen sofort die Regel zu, wenn sie dieses Kapitel lesen, weil es eben alte Sprache ist, alte Bilder, das ist 1500 Jahre alt. Ich habe schon oft meinen Großvater nicht verstanden, wenn er gesagt hat, das musst du auch opfern. Ich habe gesagt, Großvater, was meinst du mit aufopfern? Und meine Mutter hat dann immer zu ihm schon gesagt, Großvater, du kannst das mit diesem Aufopfern, das ist so ein Blödsinn, gell? Lass das mit dem Aufopfern. Also die hat aus ihrer Generation ja das einfach abgelehnt, weil mein Großvater hat zwei Weltkriege überlebt, ja, und der wirklich immer wieder von Null anfangen musste. Und der konnte diese schwierige Zeit eigentlich nur schaffen, indem er die Dinge aufgeopfert hat, im Sinn von dieses Leid, dieses Schwere einfach Gott übergeben. Ja. Du bist ohnmächtig in so vielen Situationen und musst es irgendwie abgeben können. Das kannst du nicht dein Leben lang alles mitschleppen. Und das meint ja aufopfern. Meine Mutter ist aber in einer Zeit groß geworden, wo sie eine schulische Ausbildung hatte, wo sie als Frau zum Beispiel Lehrerin geworden ist. Das war damals noch nicht selbstverständlich. Und die hat eben gesagt, na, man muss die Dinge auch in die Hand nehmen, ja, und man kann auch Dinge verändern. Das war dann in den 40er, 50er Jahren leichter möglich als jetzt in den 20er, 30er Jahren. Und deswegen hat sie immer gesagt, aufopfern, so ein Blödsinn. Und für mich war aufopfern schon, ich habe gar nicht gewusst, was er damit meint. Das hat sich nur super angehört, aufopfern. Also das schon, also wenn ich zurückschraube, 70, 80, 90, 100 Jahre habe ich ja, Wörter drin, die ich gar nicht verstehe. Und wenn ich 1500 Jahre zurückschraube in die Regel des heiligen Benedikt, dann sind natürlich da Wörter drinnen, wo ich schnell mal den Buchdeckel wieder zuschlage. Aber in der Demut, und das sind 12 Stufen, die da beschrieben sind, also es sind wirklich spirituelle Übungsanleitungen, was Demut heißt. Also wie ich demütig leben kann. Und ins Heute gebracht ist zum Beispiel die erste Stufe der Demut oder das erste Übungsfeld, in das ich hineintrete, Präsenz. Ich bin da. Also wenn ich das übe, Präsenz, dann diene ich dem Leben und dann, glaube ich, kann ich auch mit Krisen leichter umgehen. Wenn ich nämlich so kopflos durch die Gegend laufe und so aus dem Häuschen bin, dann macht es meistens noch viel schlimmer, die Krise. Sondern es braucht so eine Präsenz, ein gutes in mir sein, geerdet sein. Also das erste, die zweite Stufe der Demut heißt, für dich. Ich bin da für dich. Das heißt auch einmal für sich selber da zu sein, aber auch für den anderen da zu sein. Also das Leben immer nur gelebt werden kann in dieser Resonanz, in diesem Miteinander. Also ich kann Krisen nicht lösen, indem ich sage, ich schaue, dass ich es irgendwie mir richte, ja, sondern es muss immer in einem Miteinander sich vollziehen. Wir haben das zum Beispiel jetzt beim Wasser, das ist ja auch ein Thema, sogar hier im Salzkammergut, was ja sehr, sehr eine nasse Ecke ist, wo es früher viel geregnet hat, viel geschneit hat, gibt es jetzt mittlerweile im Winter Wasserknappheit in bestimmten Gemeinden. Und wir haben hier zum Beispiel im Dorf eine Wassergenossenschaft und haben das schon vor 2, 3 Jahren immer auch thematisiert in der Genossenschaft. Wir müssen davor beugen, dass wir genug Wasserreserven auch haben. Und da ist eben letztes Jahr eine neue Quelle gefasst worden, um auch dieses gemeinsame Ressource Wasser dann gut nutzen zu können. Also das ist für dich, kann nur in diesem Miteinander. Und da waren für uns auch wichtig, weil wir auch auf unserem Klostergrund eine Wasserquelle haben, die wir dann auch für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Also da kann ich nicht sagen, das ist unser Wasser, das ist ein völlig verkehrter Ansatz, sondern das ist ein Allgemeingut und da kann ich nicht kein Geschäft damit machen, sondern schauen, dass es das eben sinnvoll miteinander genutzt wird. Und die dritte Stufe heißt dann hörend. Ich bin da für dich hörend. Also ich muss noch nicht in eine große Aktion gehen, sondern ich muss mal bei diesen Krisen mal genau hinhören und hinschauen, um was geht es eigentlich? Ja, was ist da aus dem Lot gekommen? Wo braucht es da Unterstützung? Und da ein Gespür dafür zu entwickeln. Also dass es oft ja auch Haltungen sind, die wir verändern müssen einmal. Also ich kann nicht nur im Außen die Dinge versuchen zu verbessern, sondern ich muss ja auch innere Haltungen einmal verändern. Und das sind Übungsfelder, um demütig zu leben. Die letzte Stufe der Demut, die 12., heißt Werde Mensch. Werde Mensch. Also, das zeigt sich, demütige Menschen sind sehr menschlich, ja. Die sind nicht griesgrämig und die sind nicht besserwisserisch und die sind nicht irgendwas mit einem krummen Buckel oder immer ausgelaugt, das überhaupt nicht, sondern wirklich aufrichtige Menschen, die mitten im Leben stehen und wirklich menschlich zugewandt sind. Und das sagt zum Beispiel unser Bruder David Steindl-Rast, der seit 16 Jahren mit uns lebt. Das ist eigentlich so Was am meisten verloren gegangen ist durch diese Verunsicherungen, durch diese globalen Krisen, ist die Freundlichkeit, der Respekt. Also diese Art der Menschlichkeit, dass man sich freundlich auch begegnet, auch wenn die Dinge klar Angst machen. Das ist ja keine Frage, dass wir viele Dinge heute einfach nicht mehr einschätzen können, sondern wir fahren halt auf Sicht. Ja, wir können nicht mehr groß planen, sondern wissen, dass wir den nächsten Sommer wieder einigermaßen ohne irgendwelche Hitzekatastrophen überleben und Waldbrände. Das ist schon beängstigend. Und da aber seine Menschlichkeit nicht zu verlieren, dieser freundliche Umgang miteinander an der Ladenkasse. Ja, es gibt so viele Übergriffe mittlerweile schon im Supermarkt, ja, wo Leute, die an der Kasse sitzen, einfach mit Gewalt auch bedroht sind oder konfrontiert sind. Das ist nicht demütig, sondern ich glaube, demütig ist, dass ich ein freundlicher, zugewandter Mensch bin. Und das kann, ein Kloster ist ja ein Ort zu der Einübung. Und ich mache oft Kurse, Seminare, wo genau diese Stufen, diese Einübungsfelder der Demut, einfach die Praxis, wie kann man eben diese Demut ganz praktisch einüben. Das geht über den Körper. Das geht über innere Erfahrungen, das geht über den Ausdruck, das geht über Reflexion, über Gestaltung. Genau.
Ja, und mit dem Üben oder der Praxis, da habt ihr ja auch ein neues Projekt gestartet, was ich auch gerne ansprechen möchte, was ihr als Metta Modern Monastery Month anspricht. Wo wir auch mit Evolve und Thomas Steininger, Elisabeth Diebold auch schon mit euch zusammengearbeitet haben für so ein Treffen von Menschen, die da Interesse hatten, auch an unterschiedlichen Orten, ja, aus dem monastischen inspirierte Praxisorte zu schaffen, so sage ich es mal. Und jetzt möchtet ihr auch Menschen einladen, mit euch zu leben. Kannst du dazu etwas sagen, was euch da bewegt mit diesem Projekt?
Genau, es ist natürlich die große Herausforderung, aber nicht nur für uns, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft. Wie bekommt die nächste Generation einen Konnex zu dem, was sich so aufgebaut hat? Also für uns natürlich ist das alles noch recht frisch, aber für die nächste Generation, die sind ja mit ganz anderen Dynamiken konfrontiert als wir in den 80er, 90er Jahren. Und diese jungen Erwachsenen, jungen Menschen auch dazu einzuladen, Räume aufzusuchen, wo vielleicht für manche auch Angst besetzt sind, also für manche auch gar keine Bedeutung haben oder vielleicht gerade interessant sind, weil sie es nicht kennen. Und so ein Kloster ist natürlich so ein Ort. Also wenn man Sister Act kennt, den Film, oder der Name der Rose, das ist natürlich noch ein bisschen schauerlicher. Sind das natürlich so Andersorte, wo manche schon sagen, ups, was erwartet mich da jetzt? Und da eben Erfahrungsräume zu öffnen, was Benediktiner ja immer gemacht haben. Ja, aber wo heute nicht mehr so gleich mal auf der Liste steht bei jungen Erwachsenen, ja. Ein Kloster aufzusuchen, wenn man dort auch spirituelle Erfahrungen machen kann, die eben relevant sind für ihren Alltag. Und wir wollen ja nicht irgendeine Nische bedienen, wo man ganz konservativ denken und spüren muss und sein muss, damit man religiös ist, sondern wo man einfach weit und offen, wie das Leben halt ist, auch sein kann in einem Kloster. Und deswegen haben wir diesen Metta Modern Monastery Angebot schon vor 2 Jahren mal gemacht, wo eben aus der ganzen Welt junge Erwachsene da waren, die eben so eine monastische Tradition, die wir hier eben pflegen, für sich auch fruchtbar machen, dort, was sie dann machen, ob es im ökologischen Bereich ist oder im Erwachsenenbildungsbereich ist oder im politischen Bereich ist, und das Angebot zu setzen. Also da zu sagen, es gibt die und die Gebetszeit, wo man willkommen ist. Aber wo ich auch sagen kann, na, da habe ich jetzt keinen Zugang dazu und da muss ich jetzt auch nicht. einfinden, sondern ich kann auch ganz klar sagen, stopp, ja, ist nicht so meins, aber vielleicht zur Yoga-Einheit am Morgen, das geht leichter. Ja, das ist irgendwie kompatibler oder für die Outdoor-Angebote, wo wir halt dann so einen Pilgerweg miteinander gehen, wo ich aber nicht mit zu vielen religiösen, katholischen Bildern da überfrachtet werde, sondern eher den Naturbezug mit drinnen habe, dass das etwas ist, was mich für meine eigene Arbeit, für mein eigenes Leben auch befruchtet und da eben so einen Ort entdecke, wo ich gut in Beziehung kommen kann. In der Gruppe, aber auch eben mit den Menschen, die vor Ort hier leben. Und Interesse ist da, ja, nur, dass man auch dann so einen Ort findet, da braucht es einfach auch so Marker, die darauf hinweisen. Und das wäre zum Beispiel eben auch wieder über das Evolve-Magazin oder jetzt über das TV, zu sagen, das gibt's, ja. Und schaut mal nach oder erkundigt euch. Genau, das ist etwas, wo auch heute dazugehört, in der modernen Sprache gesprochen, aus der eigenen Blase der katholischen Kirche so auszusteigen und zu sagen, wo sind Menschen, die einfach spirituell etwas suchen oder unterwegs sind und wo sie etwas hier ein Angebot finden, was kompatibel ist, eben für ihren Alltag. Bildlich gesprochen, eben zu diesem gemeinsamen Grundwasser zu kommen und sich nicht darüber zu streiten, ob mein Schöpfgefäß das Richtige ist oder deins, also ob mein katholisches Schöpfgefäß das wahre ist oder mein islamisches oder mein buddhistisches oder hinduistisches Schöpfgefäß. Die sind unterschiedlich, ich habe keine Frage. Die muss ich auch respektieren, aber es geht hier um diesen Prozess des Schöpfens. Und da, glaube ich, haben wir schon hier einen Ort geschaffen, wo das möglich ist, dass ich wirklich in so einen Vorgang, ja, in einen schöpferischen Prozess einsteigen kann fürs Leben und das dann auch mitnehmen kann dort, wo ich eben lebe, arbeite, wo Spiritualität weiter fließen kann.
Und das Angebot ist also, dass Menschen, junge Menschen, für einen Monat mit euch leben können und verschiedene Praxisformen mit euch werden angeboten, die man zusammen, in denen man zusammen, ja, üben kann.
Üben kann, reflektieren kann, genau. Da gibt es auch eine Plattform, wo das sehr kompatibel ist. Das sind die Angebote über Worldwide Organization of Organic Farms, die WUFA. Also da kann man auf der Basis von Kost und Logis einfach mitleben bei uns. Also da gibt es ja schon ein Netzwerk, wo man sich auch einklinken kann und das zusätzlich eben auch mit Spiritualität auch zu verbinden und das zu reflektieren, das wäre eben der Ansatz für so einen Monat, eines Metamod-Monastery-Monats, wo man nicht nur jetzt diesen ökologischen, der ist auch wichtig, dass ich einfach über die Kräuter was lerne und Gartenarbeit und, sondern auch über meine eigene spirituelle Praxis nochmal reflektieren kann, im Austausch sein kann mit einem Mönch. Genau, das wäre ein Format, was sich anbietet. Also da müssen wir jetzt nichts neu erfinden, sondern eben das Kombinieren mit diesem Ansatz dieser spirituellen Ebene oder diese Inputs oder diese Erfahrungswerte, die die junge Menschen hier dann machen können.
Und welche Praxisformen sind da besonders wichtig für dich, auch mit den Menschen zu teilen, die zu euch kommen?
Also das eine ist sicher Achtsamkeitspraxis, also das, was ich tue, dass ich es ganz mache. Also wirklich, was in buddhistischen Klöstern ja eh sehr ausformuliert ist und dass das auch im christlichen Kloster Platz hat. Dann haben wir natürlich auch etwas, was auch sehr verbindend ist. Wir haben eine Meditationszeit mittags, eine halbe Stunde, wo für Menschen einfach zum Andocken leicht ist, als jetzt, wenn ich in ein gestaltetes Chorgebet mit den Psalmen und mit den Texten, die wir heute als Mönche seit Jahrhunderten weitergeben, tradieren, komme, da ist natürlich die Stille etwas, was verbindender ist. Aber ich komme natürlich auch in Berührung mit dem Chorgesang der Mönche. Also wir machen das jetzt nicht lateinisch. Es ist zwar schön, lateinisch zu singen, aber es ist auch ganz gut, dass man versteht, was man singt. Deswegen singen wir es Deutsch. Aber das ist auch manchmal so Brennnesselfeld-mäßig, weil diese alten Texte nicht leicht mal kompatibel sind. Also da auch niemand zwingen dazu zu sagen, ja, aber das gehört dazu und das muss sein. Das ist auch so ein Schatten von katholischen Klöstern, dass da vieles unter Zwang und Druck auch früher ausgeübt worden ist. Und da ist auch verständlich, dass eine ganze Generation eigentlich eher in Abstand gegangen ist, die gesagt haben, na, das will ich eigentlich nicht. Wenn ich spirituell lebe, will ich das nicht unter Druck machen müssen oder mit schlechtem Gewissen. Und das ist vielleicht so die Generation auch unserer Eltern gewesen. Und jetzt aber eine Generation heranwächst, die eigentlich interessiert sind, aber vielleicht gar nicht wissen, wo sie suchen sollen. Und zum Beispiel ein neu gegründetes Kloster ja so auch ein Ansatzpunkt ist und so ein Ort ist, wo ich da reinkomme. Auch mit einer alten Tradition wieder anknüpfen kann. Was ja nicht heißt, dass alles schlecht war in der alten Tradition, aber manches war auch gut, dass es nicht mehr ist. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja.
Und wie verstehst du, ihr habt ja dann diesen Begriff Metamodern, Metamoderne damit reingenommen. Wie verstehst du diesen Begriff oder
Ja, ich glaube,
wie ist das?
die metamodernen Dimension hat sicher was mit unserer globalen Wirklichkeit zu tun und mit unserer digitalen. Das ist im Unterschied zu Moderne oder Postmoderne, müsste man ja dann da sagen, in den 80er, 90er Jahren, die Postmoderne, da war diese Digitalisierung ja erst in den Kinderschuhen gesteckt. Globalisierung hat auch angefangen, aber das ist halt jetzt Alltag geworden. Das ist Alltag, dass man sich eben digital, global verbinden kann, dass die Mobilitätsmöglichkeiten und vieles höher sind, das natürlich Auswirkungen hat auf den Lebensalltag von jungen Menschen. Und dem auch Rechnung zu tragen, dem auch Rechnung zu tragen und zu schauen, was brauchen dann junge Erwachsene in so einem Setting und nicht gleich davon auszugehen, ja, man muss sich dann hier gleich mal fix irgendwie einloggen oder so, sondern das ist einmal für einen Monat möglich, ja, oder das ist einmal in einem Seminar-Setting auch gut, ja. Da sind ja wir selber auch am Lernen. Da sind wir als Mönche auch am Lernen, wie kann diese interaktive, digitalisierte, globalisierte Wirklichkeit, was hat das für eine Auswirkung auch für ein Kloster, was ist auch das Befruchtende drinnen? Da ist ja unser ältester Mönch, der Bruder David, der 100 wird, uns immer eben so ein Vorreiter, der hat schon, von dem gibt es schon einen Chatbot, ja. Du kannst den Bruder David als Avatar schon fragen, Bruder David, was sagst du zu Erlösung? Ja. Und das haben wir auch gemacht beim Kickoff in Salzburg auf der Uni-Bibliothek. Und dann hat da sein Gegenüber, er selber quasi KI, drei Antworten gegeben. Und dann hat er gesagt, naja, heute würde es nicht mehr so sagen, die Richtung stimmt schon, aber heute wird er andere Worte sagen. Und das ist ja wirklich toll. Also er hat gesagt, er will halt dieses Feld von diesen Chatbots nicht nur Extremisten überlassen, die da halt irgendwelche Extrempositionen an die Leute bringen, sondern da soll man auch Vernünftiges hören. Und deswegen hat er gesagt, macht er das auch. Finde ich toll.
Ja.
Er ist zwar der Älteste in Jahren, aber der Jüngste quasi im Kopf und im Geiste. Wir sagen immer, Bruder David ist ein Gott, ein junger Gott im alten Baum. Er ist ein junger Gott im alten Baum.
Ja.
Ja.
Ja, Buddha Javid steht ja auch für eine Spiritualität, die sich immer wieder erneuert oder auch neuen Ausdruck zu finden sucht. Und das finde ich auch sehr berührend. Und auch, das ist ja vielleicht auch damit zusammenhängt mit diesem Begriff der Metamoderne, ne? Was ja auch
Ja.
ein bisschen angesprochen wird als eine neue integrative Sicht und nach der Postmoderne, die alles so relativiert hat und wo auch viel
Genau.
Zynismus und viel Nihilismus,
Nihilismus, ja.
so ein Gefühl, ja. Wir können uns zwar irgendwie den Sinn machen, aber eigentlich gibt es keinen
Nichts für
tieferen
den
Sinn,
Sinn,
sondern
nicht
wir
mehr.
versuchen halt hier so gut wie möglich durchzukommen und dass
Ja.
vielen Menschen, auch jungen Menschen, das Gefühl ist, nee, das reicht doch nicht oder das ist doch nicht alles, ne? Also diese
Genau.
Sinnfrage da ja auch wieder in den Vordergrund kommt und auch wichtig höre auch, Da trifft sich ja was, ne? Also sozusagen eine jahrhundertelange Tradition, die eigentlich diese Sinnfragen bewegt hat, auch da in Schatten vielleicht und auch kulturelle Prägungen kam, wie du es auch angesprochen hast, Macht von Regeln, allem möglich von Zwang und so. Und aber doch eben auch etwas in sich trägt, weil da Menschen leben, die dann doch ja entschieden haben, sich diesem größeren Sinn ihr Leben zu widmen. Und dann auch ein Bedürfnis, eine Sehnsucht in der heutigen Zeit, eben auch von jungen Menschen, aber auch allgemein gesellschaftlich, diese Sinnfragen wieder zu stellen, dass sich da auch wirklich so diese Ströme irgendwie treffen können, um es mal so zu sagen, ne? Also dieser etwas, was in den klösterlichen Räumen auch bewahrt wurde, auch als Ritual, als Praxis, als Übungsform, auch als Verständnis, wie man umgeht mit der Natur, mit der Schöpfung, mit den Kräutern, mit Heilung, mit Kunst. Also das hat ja auch was Integratives, so, ne, wo man verschiedene Bereiche integriert, und das ist der Metamoderne. Finde ich das ganz spannend, wie da auch etwas zusammenkommt, ne?
Also vielleicht mit einer Geschichte verbunden, der Bruder David ist ja in der postmodernen Zeit schon im Altenheim gewesen. Also er kommt ja aus einer amerikanischen Abtei, Mount Sevier, und das ist in der Nähe von der Stadt Ithaka, heißt diese Stadt. Und da haben eben, das Kloster hatte dort eben im Altenheim schon Zimmer reserviert, eben für Mönche, die mehr Pflege brauchen und Unterstützung brauchen. Und da war Bruder David schon drinnen. Und dann ist eines Tages quasi die Metamoderne bei ihm vor der Tür gestanden mit einem Freund, der ihm vom Internet erzählt hat, dass es jetzt ein Medium gibt, wo man sich weltweit miteinander verbinden kann, ja, und nicht mehr so diese eindimensionale Geschichte von Telefon oder von Briefschreiben hat und plötzlich vernetzt ist, ja, weltweit. Weltweit ein Netzwerk. Und dann hat er beschlossen, er geht wieder aus dem Altenheim raus. Und ist quasi in der Metamoderne praktisch angekommen und sagt immer, seine besten Jahre waren auch die zwischen 80 und 90. Also da hat er sich nochmal weltweit auf den Weg gemacht und hat eben von Dankbarkeit, das war dann das Thema, das er praktisch überall hingebracht hat. Und es gibt auch eine Doktorarbeit jetzt von einer Salzburger Studentin, die auch also sein Nachlass, jetzt ist noch sein Vorlass, ist ja auf die Uni nach Salzburg gekommen, wo er die ganzen Notizbücher, die er hatte, wo er eben die Vorträge vorbereitet hat und, und. Die hat es durchgeforstet mit der Frage, warum wird ein Begriff, zum Beispiel Dankbarkeit, der eigentlich so ein Alltagsbegriff ist, plötzlich so Sinn erfüllt. Ja, warum springen die Menschen plötzlich auf diese, auf Thema Dankbarkeit so an? Ja, und die versucht es eben nachzuzeichnen. Es ist ähnlich ja wie mit Achtsamkeit. Ja, diese Achtsamkeitspraxis, die heute ja wirklich angekommen ist in der Gesellschaft, und auch diese Dankbarkeitspraxis. Und da hat er gesagt, das ist so kompatibel eben mit dieser, mit der modernen Welt von Digitalisierung, von Vernetzung, weil man da in einen Bewusstseinsstrom gleich eintritt, der auf die ganze Welt Auswirkungen hat. Und das finde ich auch spannend von unserem Bruder David, ja, dass der so, obwohl er in eine ganz strenge, alte Form von Kloster eingetreten ist, also die haben nicht so gelebt wie wir hier, sondern die wirklich so, wie es in der Regel steht, also sehr zurückgezogen gelebt. Also da hat er auch so diese ganz alte Tradition kennengelernt und dann aber sich aufgemacht hat, schon in den 60er Jahren, ja, durch die religiöse, also durch diese interkulturelle Bewegung, der Hippie-Zeit und so, da ist er dann auf dem Weg nach Kalifornien gemacht. Also das war schon mal diese erste Aufbruchsbewegung und dann eben in dieser Wechsel von der Postmoderne zum Metamodernen eben mit dieser digitalen Welt sich angefreundet hat oder beschäftigt hat. Ich habe mal einmal mit meinem Bruder sind wir am Frühstückstisch gesessen, wo es einfach so öfter zu lesen war, es gibt hier jetzt eine App. Ja? Und ich sage zu einem Mitbruder, weißt du, was eine App ist? Das liest man jetzt überall, gell? Und der sagt auch keine Ahnung. Und dann sagt Bruder David, ich habe schon eine bei mir am Handy. Und hat er uns erklärt mit seinen 90, was eine App ist. Ja. Mitte 80 war er da. Ja. Ja. Also
Ja.
das ist vielleicht zum Thema eben diese, was ist mit der Moderne, gell, heute?
Ja,
Ja.
und spricht ja auch für eine Verbindung von diesen Orten, die es braucht, ne? Also
Ja.
oder physischen Orte oder solche Orte, die in eine Gemeinschaft eingebunden sind, wie jetzt auch euer Kloster oder andere Orte und die, wo eben bestimmte Praxisformen leben, bestimmter Umgang auch mit der Natur
Ja.
und gleichzeitig sind diese Orte aber auch alle vernetzt miteinander, ne? Und können dadurch auch gemeinsam vielleicht so einen kulturellen Raum schaffen, der eben auch gestützt durch die technologischen Möglichkeiten des Internets auch solche eben diese Erfahrungsräume des
Ja.
Sinnvollen, des Heiligen, des Menschen
Ja.
so in die Erfahrung bringt. Und das ist ja auch
Ja.
eine große Chance, gerade in so einer Zeit, wo auch so viel, wo eigentlich so ein großer Bedarf ist nach solchen
Ja,
Räumen.
ganz wesentlich, ja. Also Ort eben, das hat ja Thomas Steininger auch immer gesagt, nicht zwischen diesen analogen und digitalen Welten zu unterscheiden, sondern das ist ein Raum, ein Ort. Er ist halt unterschiedlich zum Bespielen und die Tools sind halt unterschiedliche, aber es wirklich als Raum zu verstehen und als Ort zu verstehen, um mit einem Wort von einem Pastoraltheologen aus Wien, Zulehner, der hat das ganz klar auf den Punkt gebracht: Es braucht heute nicht mehr Worte, es braucht Orte. Also die Zeit, wo man versucht hat, und da steht auch der Bruder David dafür, für diese Generation, im Wort die Klarheit zu finden, den Dialog zu finden, mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus in eine gute Gesprächsebene zu kommen, das war ein 30er, 40er, 50er Jahren, ganz, ganz, ganz eine wichtige Zeit. Aber heute braucht es diese Orte. Und das auch als eben digitalen Ort. Das hat mich beim Thomas Steininger immer fasziniert, dass er das immer gesagt hat: Tut es das nicht auseinander dividieren. Ja, das ist die wirkliche Welt, die analoge, und die digitale ist eigentlich gar nicht wirklich, sondern dieser digital. Das hat mich immer fasziniert. Also, das war auch schon so ein metamodernes Bewusstsein, die Thomas Steininger da entwickelt hat oder gehabt hat. Ja.
Ja, das war mir ein großes Anliegen, auch solche Räume zu schaffen, auch wir mit Evolve. Wir haben ja jetzt gerade auch diesen Online-Raum
Ja, genau.
eingeweiht am Wochenende, den wir ganz, wie soll man sagen, ganz mutig Interbeing Monastery nennen.
Yes, sehr gut.
Und haben da eben auch so einen Tag von verschiedenen Praxisformen, ne? Von Meditation,
Ja.
Dialog. Und auch so einer Lectio Divina, auch eine klösterliche Praxis, mit der wir so arbeiten. Also
Super. Ja, sehr
mit da
gut.
hineingenommen und auch eigentlich auch mit dieser Vision oder dieser Überzeugung, dass es solche Orte braucht. Und auch
Ja.
natürlich physische Orte, aber auch Orte so im Online-Raum, die eben global dann auch ganz einfach zugänglich sind. Aber
Richtig,
Erfahrung
ja.
ist ja, dass es eben auch ein Ort ist, wo sich Bewusstsein trifft und dadurch auch diese Qualitäten spürbar werden.
Ja.
Und gleichzeitig ist darin ja auch, mir kommt es gerade jetzt so auch durch unser Gespräch nochmal, wie sozusagen solche Orte eben auch aus dieser Erfahrung, dieser jahrhundertelangen Erfahrung von klösterlichem Leben schöpfen. Also
Ja.
einfach diese Qualität, dieses Wissen, was es bedeutet, gemeinsam etwas zu praktizieren, sich gemeinsam zusammenzufinden, in Stille einfach zusammen zu sein, und sei es eben über Zoom, dass es auch was bedeutet, weil eben Bewusstsein trotzdem da spürbar ist und dass das eigentlich dass es ein großer Schatz ist, den da auch klösterliche Tradition mit in die heutige Zeit bringt, ne?
Ja. Ich sage immer, es gibt diese Schatztruhen in den Klöstern, aber oft sind die Schlüssel verloren gegangen. Und oft ist heute eben ein Schlüssel schon auch dieser digitalen, in diesem Bewusstsein von Vernetzung und eben auch von Kommunikation. Also das ist wirklich zeitgemäße Form von Kommunikation, wo Gemeinsamkeit aufgebaut wird, um mit diesem Schlüssel eben auch zum Beispiel das Thema Demut. Also in der Schatztruhe, da ist Demut. Ja, und da gibt es wirklich was zu heben. Und das, mit dem muss man aber auch umgehen lernen. Da darf man jetzt nicht gleich eben so in diese Brennnessel hineingreifen, sondern da braucht es zum Beispiel das ihr im Wolf-Magazin dieses Wort einfach ganz klar benennt. Oder auch mit den Bildern versucht es, das auf einer bildlichen Ebene zu zeigen, was heißt aufbauend zu leben, demütig zu leben. Genau, da gibt es eben, was ist zum Beispiel diskret zu leben, die Diskretion oder die Unterscheidungsfähigkeit, diese Gabe, das Unterscheiden verbindet. Ja, das ist auch etwas, was in christlichen Traditionen gerne in den Blick genommen wird. Oder was heißt gerecht zu leben? Ja, wie kann man wirklich sein Leben so leben, dass es recht ist, im Sinn von, dass es zukunftsfähig ist, dass es dem Leben dient? Wie kann ich eben diese Rückbindung zum Göttlichen üben, es praktizieren, bei mir selber wohnen, im Angesicht Gottes? Also diese Schatztruhe, die ist schon gefüllt, aber wie gesagt, viele haben den Schlüssel irgendwie verlegt oder nicht mehr. Und der Bruder David steht zum Beispiel für einen, der diesen Schlüssel, der mit seiner Sprache oder mit seinem Bewusstsein, hat einen Schlüssel zu dieser Truhe auch uns hier im Kloster gegeben und ganz vielen Menschen auf der Welt.
Ja, und dass es vielleicht auch gerade der heutigen Zeit so wichtig ist, dass vielleicht dieser Schatz oder diese Schatztruhen sich treffen mit diesem Bedürfnis oder diesen Sinnfragen, die heute so stark
Ja,
sind.
genau.
Und ja, dadurch auch diese Schlüsse vielleicht wieder gefunden werden können oder es eben Menschen und Orte gibt, die das tun, wie
Ja.
ihr dort in eurem Europakloster.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne. Gerne. Ich mache hier mit den Kindern, die zu uns kommen, auch immer Schatzsuche.
Aha.
Gehört wesentlich dazu. Was, glaube ich, auch ein Bild dafür ist, was ein Kloster ist. Ja, da komme ich zu diesem inneren Schatz. Und da gibt es eben 4 Tage, wird die Schatzkarte gesucht. In der Flasche, bei den Krebsen im Bach hängt dann eben eine Flaschenpost und da ist ein Teil der Schatzkarte drinnen und dann werden die Krebse in eine Reuse getan und die werden dann untersucht und dann, also dass das auch mit Naturerlebnis zu tun hat. Und dann gibt es einen Ort im Wald, da fließt der weiße und der schwarze Bach zusammen. Das ist wirklich ein Bach, wo, wenn der weiße sehr trocken ist, trocknet er aus und deswegen sind da diese kalkigen Steine, die sind dann so weiß. Und daneben ist ein Bach, der immer fließt und der ist schwarz, weil da wächst einfach eben so Moos ist da drinnen und so. Und das ist einfach so, das Bachbett ist eigentlich so schwarz. Und dort, wo der schwarze und der weiße Bach zusammenfließen, da ist der Schatz zu finden. Und das ist immer das Höchste natürlich. Die wissen natürlich, unter Anführungszeichen, das hat ja dabei auch hingegeben, aber einfach dieser Punkt, dass ich da was finde. Und vor 3 Jahren lag tatsächlich auch eine Schlange auf dieser Stelle, wo der Schatz drunter war. Da war eine Escolapnatter und ich habe den Kindern gesagt, schau, die Schlange bewacht den Schatz. Ja, das finde ich auch ganz toll. Das war für mich ganz spannend gewesen, aber wenn wir eben jetzt auf die Schatzkiste gekommen sind, also das ist auch ein Sinnbild dafür ist, auch für Kinder, dass ein Kloster ein Ort ist, wo man zu diesem Schatz des Lebens kommt, zu dem, was Sinn macht, was wirklich Sinn macht, wofür man sich einsetzt, was wertvoll ist im Leben. Da danke ich auch dir und euch, dass ihr auch so die Schlüssel ein Stück weit bereitstellt und ihr durch eure Kommunikation auch da etwas schafft, wo Menschen zu diesem alten Wissen wieder Zugang bekommen. Da leistet ihr ganz, 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 ganz einen wesentlichen Beitrag.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, Bruder
Dann.
Thomas, für das Gespräch.
Gerne, Mike.
Sehr gefreut und wir werden auch die Infos zu dem Meta Modern Monastery Month und zu euch, die findet ihr dann unter der Sendung. Vielen Dank dir, vielen Dank für
Danke.
alle, die zugeschaut, zugehört haben.
Danke auch, Mike. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Ciao.